Wir kommen zum nächsten Beitragenden, der auch bei der CDMP beschäftigt war. Inzwischen, Sie haben es schon erwähnt, Dr. Michels Agro Milagro Research gegründet hat und für diese Institution jetzt steht und uns informieren wird, wer den Biomarkt eigentlich versorgt. Herr Repin, das darf ich hier sagen, kommt ursprünglich aus unserem Hause und hat sich dann sehr dynamisch in diesem Biosektor, was die Marktanalyse und Berichterstattung angeht, eingearbeitet. Er ist der richtige Mann, der zum Thema hier sprechen kann. Herzlich willkommen.
Ja, guten Tag, meine Damen und Herren. Vielen Dank für die einführenden Worte, Herr Professor Köpke. Bei der Vorbereitung des Vortrags habe ich mich dann entschieden, den Rahmen des gesetzten Themas zu sprengen und werde nun ein wenig abweichend davon zu internationalen Marktentwicklungen und dem Marketing von Ökoprodukten sprechen, weil das auch ein bisschen zusammengehört. Kurz zur Agro Milagro Research, vor einem Jahr gegründet. Ich mache Preismarktforschung, Marktanalysen, Länderanalysen, Marketingstrategien werden entwickelt, Webcontent erstellt und Fachpublikationen erstellt auf Privatanfrage von einzelnen Unternehmen. Nun zur Marktentwicklung im ersten Halbjahr. Wir haben schon sehr viel gehört von Dr. Michels. Ich werde versuchen, nicht viel zu wiederholen, sondern nochmal vielleicht einen ganz kurzen Überblick zu geben, sodass man die vielen Details, die wir jetzt gehört haben, nochmal einordnen kann in den Gesamtzusammenhang. Aber hier zunächst mal eine, wie ich finde, sehr interessante Illustration der ZMP aus dem Jahr 2007. Die wird natürlich wissenschaftlichen Ansprüchen nicht gerecht, weil man diese beiden Datensets eigentlich nicht so miteinander vergleichen kann. Aber ich finde, es gibt einen guten Einblick darüber, wie die Schere auseinandergeht in Deutschland seit dem Jahr 2000 zwischen der Nachfrage nach Ökoprodukten, also dem Ökoumsatz, und der Produktionsentwicklung, hier unten braun dargestellt. Wenn wir das Jahr 2007 noch dazu setzen, dann würde diese Schere natürlich noch weiter auseinandergehen, wie wir wissen. In diesem Chart jetzt nochmal ganz kurz, was Herr Dr. Michels zum Öko-Frische-Markt für den Gesamtmarkt in Deutschland gesagt hat. Erstes Halbjahr, hier dargestellt das Umsatzwachstum. Wir sehen, dass Frischgemüse einen leichten Rückgang hatte und Frischkartoffeln einen deutlicheren Rückgang bei den Umsätzen. Vergleichend dazu jetzt, was ich noch dazu sagen wollte, wichtig ist bei dieser ganzen Diskussion um, wie entwickelt sich der Biomarkt weiter, und es gibt ja auch in der konventionellen Presse schon Aussagen, der Biomarkt bricht zusammen und Ähnliches, was natürlich jeglicher Datenlage entbehrt. Wichtig dabei ist aber auch festzustellen, der Gesamtmarkt, auch im frischen Bereich, der im Moment schwächelt, hat immer noch einen Umsatzplus von 3,5%. Das heißt, die Verbraucher sind immer noch bereit, mehr Geld für Bio auszugeben, obwohl sich die Vorzeichen so negativ entwickelt haben, wie wir das gesehen haben, Lebenshaltungskosten steigen und Ähnliches. Sehen wir uns die Absatzentwicklung an, dann, wie gesagt, Käse, ein deutliches Minus. Und dann die anderen Warengruppen, Frischobst, Brot, Frischgemüse, Frischkartoffeln, deutliche Rückgänge in den Mengen, die abgesetzt worden sind. Aber wie gesagt, es ist derzeit nicht möglich festzustellen, wie viel von diesen Rückgängen tatsächlich auf die Kaufzurückhaltung zurückzuführen ist. Es ist klar, dass wenn die Lebenshaltungskosten so stark ansteigen und die Lebensmittelpreise entsprechend mitziehen, dass dann natürlich jeder Verbraucher sich überlegt, wo er Einsparungen machen kann. Und das wird natürlich auch auf den Biomarkt Einfluss haben. Die Frage ist nur, in welcher Größenordnung das tatsächlich der Fall ist, weil, wie wir auch gehört haben, Versorgungsengpässe gerade in diesen frische Warengruppen, die so starke Rückgänge zu verzeichnen hatten, existent waren. Es gab einzelne Handelsketten, die zeitweise diese Bioprodukte nicht anbieten konnten. Das heißt, diese Verbraucher konnten gar nicht dieses Bioprodukt kaufen. Deswegen müssen wir abwarten, wie sich die Situation weiterentwickelt. Der Naturkostfachhandel hat auch Daten herausgegeben aus drei verschiedenen Quellen, die zwischen einem Wachstum im ersten Halbjahr von +1% bis +3% schwanken. Allerdings basierend auf stabilen Flächen, Verkaufsflächen, wie Herr Dr. Michel schon sagte, die zusätzlichen Flächen, die hinzugekommen sind in diesem Zeitraum, waren bei diesen Daten nicht berücksichtigt worden. Das heißt, das Gesamtwachstum des Naturkostfachhandels wird ein bisschen positiver aussehen, als die Presse das im Moment dargestellt hat. Hier, Herr Michels, als Ergänzung, ich habe ganz kurzfristig von BioVista noch Daten bekommen, dankenswerterweise auch kostenfrei. zum Mopro-Bereich, wie sich der entwickelt hat im ersten Halbjahr 2008. Und wir sehen, dass diese etablierte Warengruppe Frischmilch, Haarmilch, Trinkjoghurt, Fruchtjoghurt, Naturjoghurt deutliche Wachstumsraten zu verzeichnen haben im ersten Halbjahr, sowohl im Absatz wie im Umsatz, wie wir sehen. Das ist also ein Hinweis auch darauf, dass auch im Naturkosthandel es noch deutliches Wachstum gibt. Man muss sich nur genau angucken, in welchen Bereichen und analysieren, woran es liegt, dass es in anderen Bereichen nicht der Fall ist. Was aber auf jeden Fall klar ist, ist die Tatsache, dass der Naturkosthandel wenig bisher davon profitiert, dass Bio im LEH flächendeckend angeboten wird und die Verbraucher zunehmend Kontakt zu Bioprodukten bekommen, weil der Naturkosthandel bislang eigentlich es versäumt hat, auf sich aufmerksam zu machen, seine Stärken herauszustellen. Aber was wir auch gerade gestern viel diskutiert haben, dieser Wertewandel, der existiert, dieser Einstellungswandel bei den Konsumenten, das sind genau die Profilierungspotenziale, die der Naturkostfachhandel hat. Denn genau die Branche, die über Jahrzehnte diesen Markt aufgebaut hat, verkörpert genau diese Aspekte, die der Verbraucher eigentlich sucht. Und das dem Verbraucher klarzumachen, was für Vorteile es ihm bringt, wenn er auch in einen Bio-Supermarkt gehen würde und eben nicht nur bei Aldi Bioprodukte kauft, diese Vorteile ihm plastisch darzubringen und näher zu erläutern, das wurde bisher nicht gemacht. Klar ist, die Branche hat natürlich nicht viel Geld, um solche Marketinganstrengungen durchzuführen. Aber hier muss etwas geschehen, hier müssen innovative Konzepte erarbeitet werden. Und wenn die Branche stärker zusammenwächst und gemeinsam die einzelnen, vielleicht kleinen Kräfte bündelt, dann denke ich, dann ist da schon noch ein erhebliches Potenzial da. Hier nun die Daten für den Lebensmitteleinzelhandel aus dem AC Nielsen Handelspanel. Hier habe ich mal ein paar Warengruppen dargestellt, wie sich das Umsatzwachstum in dem ersten Halbjahr 2008 dargestellt hat. Das überschneidet sich jetzt ein bisschen mit dem, was Herr Dr. Michels auch gesagt hat. Ich gehe da auch nur ganz kurz drauf ein. Sie sehen, dass viele Warengruppen Umsatzzuwächse von teilweise deutlich über 50% verzeichnen konnten. Das ist natürlich auch darauf zurückzuführen, dass hier ein gewisser Distributionsausbau stattgefunden hat. Nicht in der Weise, dass neue Geschäfte komplett dazugekommen sind, die neue Bioprodukte anbieten, sondern dass das Biosortiment auch erweitert worden ist. Vor allen Dingen traditionelle, konventionelle Hersteller steigen ja immer stärker in den Biomarkt ein, lancieren ihre konventionelle Range zum Teil auch in Bio. Dadurch kommen natürlich auch diese dynamischen Effekte zustande. Wenn wir uns die Absatzentwicklung im Vergleich dazu ansehen, dann gibt es hier auch eigentlich durchweg ein positives Vorzeichen. Also der LEH zeigt sich noch sehr stark im Wachstum. Hier noch ein paar weitere Warengruppen, hier vor allen Dingen aus dem Molkereiproduktesegment. Hier sehen wir auch beim Umsatz im Lebensmitteleinzelhandel eigentlich nur positive Vorzeichen. Das gesamte Mopro-Segment ist um 21% gewachsen im Umsatz. Wenn wir jetzt alle 260 Warengruppen zusammenrechnen, die AC Nielsen inzwischen biokodiert hat in ihrer Datenbank, das ist auch ganz neu, das ist im Prinzip ein Quantensprung in der Verfügbarkeit von Daten zum Ökomarkt, dann bilden diese Daten etwa 50% des gesamten LEH-Umsatzes ab. Das heißt, Nielsen kann inzwischen eigentlich sämtliche Trockenwarensortimente darstellen, auch in Bioqualität. Hier fehlt eigentlich nur die Frische, die zum Teil halt nicht ERN-kodiert ist und daher in dem Handelspanel auch nicht auftaucht. Das heißt also, die Daten, die wir hier zeigen, zeigen im Prinzip das Umsatzvolumen und die Entwicklung von der Hälfte des Öko-Umsatzes im LEH. Wenn wir uns jetzt im Vergleich dazu dann noch die Absatzentwicklung ansehen, dann sehen wir hier, dass Butter und Käse einen rückläufigen Mengenentwicklung hatte. Wie Herr Michels schon sagte, natürlich bedingt durch die starke Sensibilisierung auf das Thema Preise bei Milchprodukten, gerade auch bei Käse und bei Butter und natürlich auch die starken Preissteigerungen, die wir gesehen haben. Quark hat da auch ein bisschen drunter gelitten. Alle anderen Warengruppen, wie wir sehen, immer noch einen deutlichen Zuwachs, auch in der Menge. Und auch wenn wir die gesamten Warengruppen zusammennehmen, dann bleibt noch für alle 260 Warengruppen ein Plus von über 20% auch im Mengenabsatz. Diese Verringerung der Wachstumsgeschwindigkeit ist auch keine Überraschung für uns. Das hat Herr Michels ja auch angedeutet. Seit über einem Jahr prognostizieren wir, dass die Wachstumsraten natürlich zurückgehen müssen, weil wir von einer Entwicklung herkommen, wo neue Verkaufsstellen, die noch keine Bioprodukte angeboten haben, ganz neu in die Vermarktung von Bio eingestiegen sind. Dadurch natürlich enorme Verkaufsflächen hinzukommen auf einmal und dynamische Wachstumsentwicklungen stattfinden, die natürlich in einer Situation, wo jetzt überall Bio angeboten wird und eigentlich weitgehend nur noch durch die Erweiterung des Biosortimentes, durch Hinzufügen neuer Artikel oder neuer Marken, ein entsprechender Distributionsausbau stattfindet, der natürlich längst nicht diese Dynamik hat, wie das in den früheren Jahren der Fall war. Deswegen ist es für uns eigentlich keine Überraschung, dass die Wachstumsraten zurückgehen. Überraschend jedoch die Rückschlüsse der konventionellen Presse, dass der Biomarkt damit am Ende sei, das ist natürlich nicht der richtige Fakt. Und warum das nicht so ist, möchte ich Ihnen auch kurz erläutern. Hier eine Darstellung der GfK. Da will ich nur ganz kurz auf diesen Bereich alle Haushalte ganz rechts eingehen. Die haben festgestellt, dass etwa 22% aller Haushalte Premiumkäufer sind. Das sind also Haushalte, die verfügen über die notwendigen finanziellen Mittel, um hochwertige, qualitativ hochwertige Markenprodukte zu kaufen. Genau das ist die Klientel, die sich auch weniger von diesen Preissteigerungen jetzt beeinflussen lassen, die wir im Moment sehen, sondern die einfach eine Vorliebe für gute Qualität und Markenqualität vor allen Dingen haben und die eigentlich der Biomarkt für sich gewinnen müsste. Denn wenn wir nochmal rückkapitulieren, was wir gestern gehört haben, dieser Wertewandel, der stattfindet, diese Sensibilisierung der Verbraucher hinsichtlich der Qualität von Lebensmitteln, dann sind das, diese 22% der deutschen Haushalte, eigentlich die Zielgruppe, die man ansteuern sollte, um ihnen klarzumachen, warum sie nicht ein konventionelles Premiumprodukt, sondern auch mal ein Bio-Premiumprodukt kaufen können oder sollten, nämlich weil es gewisse Kaufargumente gibt, die dafür sprechen. Genau darauf, denke ich, sollte man in Zukunft seine Marketingstrategie ausrichten, nämlich zu versuchen, die Vorzüge von Bio rüberzubringen zum Verbraucher. Ja, ich scheue mich fast, diese Grafik zu zeigen, weil die schon so oft genannt worden ist. Ich erkläre sie dann auch nicht mehr großartig. Wie gesagt, diese Aspekte, die Bio mit sich bringt, die auch formuliert werden müssen und dem Verbraucher rübergebracht werden müssen, mit denen kann man spielen. Das sind Und- und Oder-Kombinationen, die da möglich sind. Aber wie gesagt, das vierte G, die Glaubwürdigkeit, ist inzwischen immens gewachsen. Das war früher nicht der Fall. Inzwischen muss jedes Unternehmen sich ganz genau überlegen, wie er seine Glaubwürdigkeit dem Verbraucher auch vermitteln kann. Und wichtig hierbei ist einfach zu sehen, was wir auch in dem ersten Vortrag gestern gehört haben. Bio deckt einfach den Wunsch nach ökonomisch, ökologisch und sozial nachhaltigen Konzepten. Also alles das, was die gesellschaftliche Entwicklung im Moment mit sich bringt, das kann die Bio abdecken. Und selbst die großen Handelsketten, wie zum Beispiel eine Rewe, haben irgendwann mal in einem Vortrag tatsächlich zugegeben, dass Bio ihr Problemlöser ist. Also alle Probleme, die wir eigentlich in den letzten Jahren im Lebensmittelbereich erfahren haben, werden durch Bio gelöst, wenn Bio in entsprechenden nachhaltigen Formen auch erzeugt wird. Kurzes Zwischenresümee zu diesen Informationen. Also klar ist, Wachstumsrate verringert sich, Distributionsausbau verlangsamt sich, es gibt eine gewisse Kaufzurückhaltung. Wie stark die einzelnen Faktoren jetzt wirken, können wir im Moment noch nicht abschätzen. Die Ansprüche an die Glaubwürdigkeit steigen enorm. Es gibt eine Renaissance der Werte. Ökologisch, soziale, ethische Aspekte werden immer wichtiger, die Sie bei Ihren Unternehmenstätigkeiten unbedingt berücksichtigen sollten. Aber auch die Präsentationsform von Bio ist eine Frage, in der man sich stärker widmen muss. Wenn wir zum Beispiel uns angucken, wie Ökofleisch, wovon wir auch schon gehört haben, dass da ein Marktanteil von lediglich 0,5-1% im Moment existiert, wie wird Ökofleisch angeboten? Das liegt teilweise in den Selbstbedienungskühltheken. Wenn der Verbraucher Glück hat, findet er es auch nach langem Suchen. Und wenn er es dann gefunden hat, wird er aber auch gar nicht darauf hingewiesen, warum sollte ich jetzt dieses hochwertige Biofleisch, das vielleicht sogar doppelt so teuer ist wie das konventionell angebotene, warum sollte ich das kaufen? Was gibt es dafür für Gründe? Das wird dem Verbraucher nicht näher gebracht. Und ich denke, hier muss viel mehr getan werden, weil gerade in diesem Bereich existieren enorme Wachstumschancen. Also von 0,5% kann der Umsatz ein Vielfaches betragen, wenn man sich entsprechend diesem Sortiment mit Liebe widmet, wie es manche Organisationen so postulieren. Ja, eine Marketingstudie, die wir gemacht haben, in Zusammenarbeit mit der BLE, hat auch festgestellt, dass Kommunikationsmaßnahmen verstärkt werden müssen für Bioprodukte. Hier sind insbesondere persönliche Verkostungen, haben sich herausgestellt, die erfolgsversprechendsten Marketingmaßnahmen und auch die Aufklärung über Produktionsprozesse. Denn es ist unglaublich wichtig, dass die Konsumenten darüber aufgeklärt werden, warum sie ein Bioprodukt kaufen sollten. Warum sollten sie auch in Zeiten steigender Lebenshaltungskosten dennoch einen Teil ihres Budgets für Bioprodukte ausgeben? Also die Produktvorzüge, die dahinter stehen, die Folgewirkungen der Produktion und auch ganz besonders die globalen Zusammenhänge bei der Produktion von Lebensmitteln. Welche Auswirkungen hat der Kauf hat mein Kaufakt vielleicht auch auf globale Entwicklungen? All diese Zusammenhänge müssen mehr kommuniziert werden, und dann ist es gar keine Frage, dass der Biomarkt stabil und stark weiter wachsen wird, weil, wie gesagt, genau die Wünsche, die der Verbraucher hat, durch Bio abgedeckt werden. Es muss einfach nur diese Informationen dem Verbraucher nähergebracht werden. Jetzt komme ich zu den Marktentwicklungen Europa und darüber hinaus für die Jahre 2005 bis 2007. Hier eine Darstellung der ZMP auf Basis Organic Retail Report Europe, der seit einigen Monaten verfügbar ist. Und wir stellen fest, dass die Vermarktungsstruktur in Europa sehr stark heterogen sich entwickelt hat. Also in Schweden zum Beispiel werden 90% der Bioprodukte über den konventionellen Lebensmitteleinzelhandel vermarktet. In anderen Ländern sind es 75%, die über den Naturkosthandel vermarktet werden. Also hier sehr starke Unterschiede in der historischen Entwicklung der Biovermarktung. Aber was wir feststellen müssen in den letzten Jahren ist, dass da, wo der LEH sehr stark dominiert in der Vermarktung von Ökoprodukten, da setzt auch die starke Dynamik ein. Hier möchte ich Ihnen gerne ein paar Daten zeigen, die wir inzwischen zur Verfügung haben über die Marktanteile, gemessen am Gesamtumsatz von Ökoprodukten in verschiedenen Ländern bei einzelnen Warengruppen. Und da sehen wir zum Beispiel bei Frischmilch, dass hier in Dänemark, jetzt kann ich die Zahl leider nicht lesen von hier aus, aber ich glaube, es sind etwa 30% der Frischmilch schon in Ökoqualität vermarktet wird. In anderen Ländern liegen wir dann noch bei 10%, in den Niederlanden sogar noch bei unter 5%, so wie ich glaube. Bei Butter sehen wir hier, dass Österreich hier sehr stark zugelegt hat und nahe 10% Umsatzanteilen liegt. Auch bei Joghurt gibt es hier Einzelländer, die sehr starke Umsatzanteile schon erreicht haben. Bei Käse ist das noch nicht so stark der Fall. Wenn wir uns weitere Warengruppen angucken, dann sehen wir zum Beispiel beim Obst. Ich kann leider die Zahlen jetzt nicht lesen, aber ich denke, es sind auch etwa 10%, die Obst in einzelnen Ländern schon erzielt hat. In anderen Ländern wie zum Beispiel Belgien sehen wir, dass das gerade mal bei 2-3% liegt. Bei Gemüse auch hier Dänemark mit einem starken Vorsprung von, ich glaube, 25%, wenn ich das richtig lesen kann. 16%, sorry, ich kann leider die auf dem Bildschirm die Skala nicht lesen. Bei Kartoffeln hier auch noch ein interessantes Beispiel sehen wir hier, dass Österreich hier einen Vermarktungsanteil im Umsatz von Kartoffeln bei 16-17% hat. Auch hier nochmal dargestellt die Eier, das Brot, Babynahrung, ein Beispiel, was wir auch schon eben gehört haben, wo Bio schon dominiert ganz klar und wo schon über 50% Umsatz mit Bio gemacht wird. Und ganz rechts Fleisch und Wurstwaren hier mit einem Marktanteil von unter 1% oftmals. Aus diesen Daten schließen wir, dass es sicherlich in einigen Ländern noch erhebliches Absatzpotenzial gibt bei einzelnen Warengruppen, wenn wir sehen, was andere Länder schon erzielen konnten. Also auch hieraus können wir entsprechende Potenziale ableiten, die noch längst nicht erfüllt sind und die wir durch entsprechende Marketingmaßnahmen, die allerdings, wie wir eben gehört haben, schon immer anspruchsvoller werden und immer ausgefeilter sein müssen, dann auch diese Potenziale entschließen können. Hier jetzt eine Darstellung, wie sich die Umsatz- und Produktionsentwicklung in den wichtigsten EU-Ländern entwickelt haben, von den Jahren 2005 bis 2007. Wir sehen, dass viele Länder einen Umsatzzuwachs in diesen beiden Jahren von über 30% erzielen konnten. Im Vergleich dazu sehen wir aber, dass die Flächenentwicklung in den meisten Ländern doch deutlich unter diesem Niveau lag. Also kommen wir wieder zurück zu der anfangs gezeigten Folie. Nicht nur in Deutschland, sondern in vielen europäischen Ländern gibt es eine Versorgungslücke von Öko, weil einfach die Produktionsfläche nicht so stark mitwächst. Ja, das Ganze jetzt nochmal in weltweiter Dimension angeschaut, dann sehen wir wieder Europa, die wichtigsten 15 Länder, für die wir verlässliche Daten haben. Ein Wachstum der Fläche von etwa 7% in diesen beiden Jahren. Der Umsatz ist in dieser Zeit um 31% gewachsen. Ozeanien hatte auch ein Produktionswachstum, das nicht so stark ist. Allerdings muss ich sagen, die Kontinente, die jetzt hier mit einem Sternchen markiert sind, das sind alles Daten, Zuwachs 2005 zu 2006. Wir haben leider noch keine Daten für 2007, die verlässlich sind. Das heißt, hier müssen wir noch warten. Wenn wir aber davon ausgehen, und das ist eigentlich so der Fall durchweg, dass es ein Wachstum gab in diesen Ländern in der Fläche zum Großteil, dann würden diese Wachstumsraten für das Jahr 2005 bis 2007 noch mal deutlicher aussehen. Folge davon ist natürlich, dass in den Ländern, in denen die Fläche stark wächst, aber der Inlandskonsum nicht so stark, was auch zumeist der Fall ist, dass natürlich viel exportiert wird, und zwar vor allen Dingen in die EU. Und Nordamerika. Ich habe Nordamerika hier jetzt in dieser Darstellung nicht gezeigt, weil das der Übersicht halber nicht gehen würde. Aber klar ist, dass diese gesamten Produktionsflächen, die da zunehmen weltweit, dass sie sehr stark für den nordamerikanischen und den europäischen Markt produzieren. Jetzt sagen diese Prozentzahlen natürlich noch nicht viel aus, wie viel das denn letztlich ausmacht. Daher ganz kurz eine Darstellung, auch Zahlen für das Jahr 2006. 27,5 Millionen Hektar sind das, die in diesen Kontinenten derzeit ökologisch bewirtschaftet werden. Und alleine im Jahr 2006 sind 3,6 Millionen Hektar Produktionsfläche dazugekommen. Das Ganze, wie gesagt, trifft auf einen EU-Markt, der bei den wichtigsten EU-15-Ländern einen Flächenvolumen von 5,2 Millionen Hektar ausmacht. Das heißt, allein der Zuwachs in 2006 macht schon mehr Fläche aus, mehr als die Hälfte der Fläche dieser EU-Länder aus. Also daran kann man so ein bisschen die Dimensionen abschätzen, wie stark sich hier auch die Warenströme verschieben. Ja, welche Konsequenzen gibt das für den Ökomarkt? Das können wir uns daraus Schlussfolgerung ziehen. Klar, der EU-Binnenmarkt wird immer stärker durch Importe versorgt. Nebenbei noch gesagt, diese Rückgänge in den Mengenzuwächsen bei Frischwaren liegen auch unter anderem daran, dass weniger importiert worden ist. Also auch das ist in den letzten Monaten der Fall gewesen. Gestern hatten wir viel darüber gehört, über Regionalität und dass viel aus dem Ausland auf unseren Markt kommt und dass das eigentlich nicht so wünschenswert ist. Aber ich sehe das ein bisschen anders. Klar, die deutsche Produktion sollte zunehmen und die Produkte, die wir hier erzeugen können, sollten auch möglichst aus der Region kommen. Aber der Solidaritätsaspekt sollte nicht vernachlässigt werden, denn gerade die Länder, die für uns Ökoprodukte produzieren und oftmals natürlich auch in Produktbereichen, die wir gar nicht aus klimatischen Gründen hier produzieren können, erfahren natürlich dadurch auch eine Hilfestellung, die weit besser wirkt als jede Entwicklungshilfe, die wir in den letzten Jahrhunderten geleistet haben. Also der Solidaritätsaspekt sollte hierbei nicht unberücksichtigt bleiben und auch bei der Vermarktung sicher immer wieder mitgenannt werden. Aber klar ist, dass trotz dieser Entwicklung der Wunsch nach regional erzeugten Bioprodukten immer stärker wird. Das heißt, die heimische Bioproduktion muss stärker mitwachsen. Das tut sie bisher noch nicht. Wir sehen in diesem Jahr eine leichte Zunahme der Umstellungsflächen. Das heißt, so ein bisschen Optimismus kommt auch bei den Erzeugern an. Aber klar ist auch, basierend auf verschiedenen Umfragen, dass die Erzeuger nur umstellen, wenn das Risiko der Umstellung und der entsprechend vermarkteten Bioprodukte dann nicht auf den eigenen Schultern nur ausgetragen wird. Und das ist bisher oftmals der Fall, dass die Erzeuger umstellen müssen, aber keine gesicherten Absatzgarantien haben für die nächsten Jahre. Und hier ist es sicherlich von großer Bedeutung, dass verbindliche partnerschaftliche Zusammenarbeiten entwickelt werden, dass auch der Handel sich in die Pflicht genommen fühlt, seine Rohstoffe, die er benötigt, auch entsprechend vertraglich zu binden und damit auch die Umstellungsbereitschaft erhöht wird. Klar, soziale, regionale Auswirkungen auf die Produktion sind wichtig zu benennen, haben ein erhebliches Potenzial auch in der Vermarktung. Wichtig ist auch die Priorität für Fairness- und Solidaritätsaspekte nicht nur auf der Erzeugerebene, sondern auf allen Ebenen der Wertschöpfungskette. Aufbau, ich gucke mal eben kurz, wie spät haben wir es? Ich habe, glaube ich, noch 2-3 Minuten. Der Aufbau der eigenen Rohstoffversorgung gehört mit dazu, wenn ein Unternehmen sich im Biomarkt engagieren will. Wir haben halt hier nicht die Situation, wie das im konventionellen Markt der Fall ist, dass wir aus vielen Anbietern den uns günstigsten aussuchen können, sondern wir müssen dafür sorgen, dass gesicherte Rohware auch aus Quellen kommen, die wir vielleicht selber erschlossen haben. Also hier ist auch das Wort Fairness mit zu nennen, also fair nicht nur in der Bezahlung von denen, die das Produkt erzeugen, sondern Fairness auch hinsichtlich der Unternehmen, die den Biomarkt aufgebaut haben in den letzten Jahrzehnten, die sich ihre Rohstoffversorgung gesichert haben. Und wir mussten aber feststellen, dass neue Player, die in den Markt gekommen sind, dadurch, dass plötzlich Rohstoffengpässe da waren, zu weit überhöhten Marktpreisen dann ihre Rohstoffe sich von im Prinzip diesen Unternehmen geklaut haben, die diesen Markt aufgebaut haben. Das ist natürlich nicht im Sinne eines partnerschaftlichen, fairen und langfristig nachhaltigen Aufbaus eines Biomarktes. Also auch hier müssen die Unternehmen sich viel stärker darum kümmern, dass es nicht nur darum geht, Ware einzukaufen und zu vermarkten, sondern auch die Rohstoffsicherung mit langer Hand nachhaltig und langfristig geplant sicherzustellen. Ein weiterer Aspekt ist die Zusammenarbeit bei Vermarktung und Logistik. Wir sehen, dass das Ziel 100% Bio oftmals nicht erreicht werden kann, weil einzelne Zutaten nicht in Bioqualität vorliegen. Kleine Unternehmen, die diese Zutaten brauchen, können es aber aus rein ökonomischen Gründen, weil die Produktion nicht rentabel genug ist, für kleine Mengen nicht leisten oder auch nicht schultern, solche Zusatzstoffe entsprechend herstellen zu lassen. Das wird nur funktionieren, wenn die ganze Branche viel stärker zusammenrückt und mehrere Unternehmen gemeinsame Ziele miteinander vereinbaren und dann gemeinsam versuchen, diese Zutatenerzeugung zum Beispiel in die Wege zu leiten. Also auch hier gibt es noch viel zu tun, um in das Ziel 100% Bio, was der Verbraucher ja eigentlich auch voraussetzt, wenn er ein Bioprodukt kauft, zu kommen. Ökomarketing wird anspruchsvoller, es sind innovative Konzepte, die gefragt sind. Und wir haben gestern auch gehört, der geschlossene Betriebskreislauf, der den Pionieren, die den Biomarkt anfangs aufgebaut haben, unglaublich wichtig war und was das entscheidende Fundament war, auf dem die ganze Produktion aufgebaut war. Wir stellen fest, dass in den letzten Jahren auch in der Produktion von Bioprodukten dieser geschlossene Betriebskreislauf nicht mehr existiert. Dass man davon weggeht und dass damit auch die Nachhaltigkeit der Ökoproduktion leidet. Auch das keine Sache, die der Verbraucher so weiß und auch nicht für gut heißen würde, zwangsweise natürlich geschehen durch die ökonomischen Engpässe und Rentabilitätsgedanken, die da natürlich dahinter stehen müssen bei jeder Produktion. Aber wir müssen langfristig dahin kommen, dass dieses Nachhaltigkeitskonzept, dieses Kreislaufkonzept wieder aufgenommen wird und nicht nur in der Produktion. Also auch hier ist die gesamte Wertschöpfungskette im Prinzip gefragt, nachhaltig und langfristig ausgelegt ein Kreislaufkonzept zu unterstützen und zu entwickeln, weil wir wissen, dass jeder von dem anderen abhängt. Gerade in diesem kleinen Ökomarkt sehen wir ja, dass wenn einer ausfällt, dann alle anderen große Probleme bekommen. Also auch hier denke ich, ist es wichtig, dass auch Handel und Verarbeitung immer stärker in diesen Gedankenprozess mit reinkommen, dass Öko nicht eins zu eins oder dass das konventionelle Verhalten nicht eins zu eins auf das Ökoverhalten umgeswitcht werden kann, einfach indem man die Rohstoffe austauscht, sondern da hängt viel mehr dran, was da berücksichtigt werden muss. Ich komme zur letzten Folie. Das führt meiner Meinung nach auch dazu, dass wir eine Veränderung der gesamten Wirtschaftskultur ins Auge fassen müssen. Das ist natürlich ein Prozess, der viele Jahre in Anspruch nehmen wird. Aber die Unternehmensgrundsätze, auf denen unser System basiert, müssen auch die Aspekte der Nachhaltigkeit, der Verbindlichkeit und der Fairness berücksichtigen. Und natürlich letztlich der Glaubwürdigkeit, weil alles, was wir tun, alles, was die Unternehmen tun, muss überprüfbar sein, muss nachhaltig sein und muss den Überprüfungen standhalten. Und hierbei ist es unglaublich wichtig, dass die Unternehmen sich eine ganz neue Unternehmensphilosophie auch erarbeiten. Weil so wie wir in den letzten Jahrzehnten im konventionellen Markt gewirtschaftet haben, so wird Öko langfristig nicht nachhaltig wirtschaftbar sein. Und wichtig hierbei auch der Aspekt, es sind zwar Investitionen, die Unternehmen im Moment tätigen müssen. Das kostet Geld, das kostet Zeit, das kostet Manpower. Aber genau diese Investitionen führen dazu, dass die Kunden sich stärker mit ihrem Unternehmen identifizieren können. Denn genau das, was die Kunden wollen, wovon sie natürlich oft nicht wissen, dass das Geld kostet und dass das zu den aktuellen Preisen nicht machbar ist, genau das kann man durch diese Herangehensweise bewerkstelligen und dem Kunden das so vermitteln, dass er sich viel stärker mit seinem Unternehmen identifiziert und damit auch eine treue Kundschaft gewonnen wird. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.